Wir wollen heute unsere Lesung der Passions- und Auferstehungsgeschichte nach dem Matthäusevangelium abschließen, indem wir von der Bewachung des Grabes noch lesen. Matthäus 27, Vers 62 bis 66. Das ist ein Abschnitt, der sonst in unseren Predigtexten eigentlich nicht vorkommt. Ich habe vor 2 Jahren schon einmal einige Gedanken dazu gesagt, aber das ist ein ganz wichtiger Abschnitt für Christen. Matthäus 27, 62 bis 66. Wir gehen also noch einmal zurück, einen Tag vor den Ostertag, um dann umso fröhlicher, weil wir wissen, was kommt, das Ganze zu betrachten. Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgte, das war also der Sabbat, kamen die hohen Priester und Pharisäer gemeinsam zu Pilatus und sagten: Herr, wir haben uns daran erinnert, dass dieser Verführer, als er noch lebte, gesagt hat: Ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehl, dass man das Grab bis zum 3. Tag bewacht, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden und so der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Pilatus antwortete ihnen: Da habt ihr die Wache, geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Herr, segne dein Wort in unser aller Herzen. Amen. Jetzt sind bald wieder die Kletterer unterwegs, die die steilen, hohen Bergwände hochklettern. Da kann man ja ihnen als lange zuschauen, wie mutig diese Männer sind und was die alles wagen. Je schwieriger die Tour, umso mehr lockt sie. Selbst überhängende Wände werden von den guten Könnern nicht gescheut. Nur etwas brauchen diese Kletterer. Sie brauchen irgendwo einen Haken, durch den sie ihr Seil durchziehen. Und dann haben sie einen Halt. Dann können sie selbst die schwierigsten Stellen überqueren. An dem Haken im Felsen hängen sie, wenn dieser Haken wackelt, wenn das schlechtes Material ist, dann stürzen sie in die Tiefe und es gibt einen schrecklichen Aufprall. Sie sind tot, sie sind verloren. Bei uns Christen ist der entscheidende Haken, an dem die ganze christliche Botschaft hängt, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wenn dieser Haken nur ein bisschen wackelt, dann stürzen wir furchtbar in die Tiefe. Lassen Sie sich bitte von niemand einreden. Es gibt ja so Leute, die dann sagen, das sei nicht so wichtig. Und dann glauben es noch manche. Es sei ja noch ganz schön, auch wenn wir hier zusammenkommen und Lieder singen, liebe Schwestern und Brüder. Nein, dann sind wir einem grässlichen Betrug aufgesessen. Dann ist das alles, was wir hier machen, pure Heuchelei. Wir wollen doch nicht hier irgendwelche Legenden miteinander bedenken. Wir wollen wissen, ist das wahr? Hat Jesus den Tod wirklich durchbrochen? Ich wäre ja ein Verbrecher, wenn ich an Gräber hinstehen würde und würde von der Auferstehung reden. Was soll denn solch ein Reden, wenn Jesus selbst im Grab vermodert wäre? Ich wäre ja ein Lügner, für den es keine Entschuldigung mehr gäbe. Der Haken, an dem das ganze Christentum hängt, ist die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Mit welchem Recht könnten wir einem Menschen denn sagen, dass seine Sünden vergeben sind? Das wäre ja eine Verharmlosung von Fakten. Und niemand darf sich so etwas zumuten, wenn nicht der auferstandene Jesus uns dazu bevollmächtigen würde. Und mit welchem Recht könnten wir Menschen sagen, sie sollten dienen und sich der Liebe verschreiben, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Denn wenn Jesus gar nicht auferstanden ist, dann gibt's nur eins, dass ich lebe mit Haut und Haar, mit dem, was meine Sinne mir sagen und dem, was dieses kurze Leben mir bieten kann. Alles andere, was je im Namen des Christentums getan worden wäre, wäre ein unsagbares Verbrechen. Jedes Opfer, das gesammelt worden wäre, wäre ein Betrug und unentschuldbar, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Und alle Hoffnung, die wäre ja nur ein sinnloses Träumen, wenn dahinter nicht das stünde, dass wirklich, wirklich Jesus Christus, das neue Leben, diese ganze neue Kraft schon in diese Welt hereingebracht hat. Nun aber ist Jesus wahrhaftig auferstanden. Und wir tun gut daran, das auch am Ostermontag noch einmal gründlich zu prüfen. Weil der Haken sitzen muss im Fels, um den ich das Seil meines Glaubens schlinge. Und wenn ich dann mit der ganzen Last meines Lebens dranhänge, in den großen, schweren Prüfungen, durch die wir alle noch geführt werden, dann muss ich wissen, ob der Haken hält, ob ich mich daran halten kann im Leben und im Sterben und ob das wahr ist. Es ist mit Jesus eine neue Kraft und eine ganz neue Wirklichkeit in unsere Welt hineingekommen. Eine so vollständig neue Wirklichkeit, dass wir Vergebung der Sünden zusprechen können. Dass wir an Gräber hinstehen und sagen, achte doch nicht auf das, was ihr seht. Blickt auf Jesus. Das ist das Wirkliche und das bleibt. Und das ist wahr, dass Menschen all das nicht achten, was sie in ihren Sinnen fühlen und was sie an Wünschen und Begierden in sich tragen, sondern dass sie ihr Leben opfern für Jesus, für den Auferstandenen und ihm dienen und hingehen und ein Leben führen für Jesus und sagen, es ist das reichste und schönste Leben, das man leben kann, weil ich entdeckt habe, er lebt wirklich, er ist auferstanden. Jetzt habe ich drei Dinge aus dieser Geschichte, die wir als Text heute gelesen haben, über die ich mich freue. Das sind alles böse Dinge eigentlich, aber ich freue mich drüber. Ich freue mich an dem Misstrauen dieser Leute. Ich freue mich an dem Misstrauen dieser Leute. Die haben ja ein schreckliches Misstrauen. Sie reden von Jesus als Betrüger und Verführer. Und dass die Jünger da ihre dunklen Machenschaften aushecken und die Leute an der Nase rumführen wollen, also das ist ja schon ein Misstrauen, das hat's in sich. Aber sie begegnen ja auch solchen Leuten und wir wollen nicht so tun, als müssten wir uns davor fürchten. Leute, die ein großes Misstrauen haben, ach, das mit Jesus ist der größte Betrug und die größte Lumperei, denken die. Wenn Sie einmal diese Leute genau ansehen, dann merken Sie schnell, wenn man misstrauisch ist, dann helfen nicht einmal mehr Fakten. Es ist ja so viel passiert in diesen Ostertagen. Aber dieses Misstrauen kann man nicht einmal durch Tatsachen abbauen. Und es soll uns nicht entmutigen, wenn einer Misstrauen hat, dann möchte er Recht behalten mit einer Sturheit ohnegleichen. Sie können ihn nicht überzeugen, am allerwenigsten durch Worte. Das war schon damals so. Aber es hat einen großen Nutzen, dass diese Leute so misstrauisch waren. Dadurch ist festgestellt worden, durch amtliche Prüfungsorgane, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Sie sind ja da zu Pilatus hingegangen und haben gesagt, wir müssen vorsorgen, und wir müssen das Grab bewachen. Jetzt haben diese Leute dafür gesorgt, dass wir keinen Betrug aufsitzen. Wie froh bin ich, dass diese Leute misstrauisch waren. Ich freue mich über ihren Betrug. So schlimm der für die Leute selber war, für uns ist das gut. Wir sitzen keinen Betrug auf. Und so was Interessantes, wie diese Hohepriester und Schriftgelehrten und Pharisäer zu Pilatus gehen und sagen, am Sabbat, Landpfleger, wir haben ein Problem. Sogar den Sabbat entweihen sie, so sind sie in Unruhe. Ich hätte gemeint, jetzt könnt ihr endlich mal ruhig schlafen, zieht den Kissenzipfel über euer Ohr und schlaft euch tüchtig aus. Ihr habt Wochen nicht geschlafen, weil euch Jesus so viel um den Schlaf gebracht hat. Jetzt könnt ihr endlich die Sache mal ruhen lassen. Jetzt ist er tot und was tot ist, das braucht euch nicht mehr sorgen. Aber sie sagen, wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen. Sie haben immer noch eine Unruhe über Jesus. Und sogar die Leiche von Jesus regt sie auf. Und sie denken, da kann irgend noch was passieren an Auferstehung. Glauben sie natürlich überhaupt nicht. Sie denken nur, dass irgendeine Gaunerei mit Jesus passiert. Aber an dieser Stelle können sie schon sehen, dass die Feinde Jesu viel kapieren von der Macht Jesu. Sie sind ja irgendwo tief getroffen, beunruhigt. Sie können das nicht einfach weglegen. Das sollten wir immer wissen. Die Hasser und Spötter Jesu sind ganz tief von ihm getroffen. Gefährlich sind für die Gemeinde Jesu immer nur die Lauen, die Schläfrigen, besonders die Christen und die Frommen. Aber die Hasser Jesu brauchen uns nie aufzuregen. Die haben was ganz Wichtiges von Jesus verstanden. Darum kämpfen sie so leidenschaftlich dagegen. Dass sie nie in Unruhe geraten, wenn sie mal junge Menschen erleben, die leidenschaftlich gegen Jesus polemisieren, dann müssen sie immer wissen, da hat Jesus an ihnen schon ganz fest gewirkt, sonst wären sie gar nicht in so einer massiven Abwehr. Die Leute sind tief beunruhigt. Sie haben etwas gemerkt, sie müssen ihr Gewissen betäuben. Und darum versuchen sie all diese Maßnahmen. Und dann holen sie sich eine ganz tüchtige Truppe von dem Pilatus mit solchen großen, gut trainierten römischen Legionären und die ziehen dann vor das Grab und dann wird das Grab zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Niemand darf dahin. Jetzt wird das Grab geschützt, es kann nichts mehr geschehen. Jede Lumperei wird gewehrt. Die römischen Legionäre, das sind Leute, also auf die kann man sich verlassen. Die haben das damalige Weltreich weit über Persien hinaus bis oben an den Atlantik unter ihrer Macht gehabt. Und darum war Ruhe. Wo die römischen Stiefel marschieren, dort kann nichts mehr geschehen. Aber weil sie ganz sorgsam waren, probieren sie noch ein zusätzliches. Und sie kommen noch und drücken noch ein Siegel in diese Ritzen hinein. Wahrscheinlich war da nur Ton zwischen die Steine geschmiert und die dachten, dass nicht einer noch durch die Ritzen was durchmacht. Machen sie noch ein Siegel rein und dass nicht einer noch sogar gegen die römischen Legionäre diese Steine verschieben kann. Sie können sehen, wie zu allen Zeiten es eine große Angst gibt, auch bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, bis weit hinein in die christlichen Kreise. Die haben Angst vor der Auferstehung Jesu. Angst vor der leibhaften Auferstehung Jesu. Da reden sie rum, also um die Sache und gehen außen herum und wollen das eigentlich irgendwo wegnehmen und alles andere erzählen sie mit den tollsten Gedanken, dabei ist die Sache doch so einfach. Und sie drücken noch ihr Siegel drauf und sagen, das darf nicht sein, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Und der Auferstandene kümmert sich und trägt drum, was die wollen. Er bricht hindurch. Ach, das ist immer wieder eine Erfahrung, die Christen machen. Die großen geistlichen Aufbrüche passieren manchmal auch abseits von der Amtskirche. Vielleicht kann es da gar nicht geschehen, wenn junge Christen wieder erleben, Jesus ist wirklich auferstanden, wie ihr Leben verändert, wie sie erfahren, dass er sie frei macht, selbst von Drogensucht und sündigen Bindungen, wie Wunder geschehen, Heilungen, das darf doch nicht wahr sein, wir haben doch Siegel draufgedrückt, gibt's doch im 20. Jahrhundert nicht. Da kümmert sich doch Jesus nicht darum, er ist auferstanden. Ich freue mich so an dem Misstrauen dieser Schriftgelehrten und Pharisäer. Sie haben es ein für allemal festgestellt, dass es wirklich geschehen ist. Durch ihr Misstrauen haben sie mitgeholfen, dass die Auferstehung Jesu sehr fest bezeugt ist. Jetzt freue ich mich auch über die Zweifel, über die Skepsis des Pilatus. Wo steht denn die?
Der Pilatus muss ja geschmunzelt haben. Die Hohepriester und Pharisäer waren ja nie gut auf ihn zu sprechen. Die haben ja heimlich alle Befreiungsbewegungen unterstützt. Dass die Hohepriester kommen und sagen, bitte, 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 ich möchte ein paar Legionäre haben. Die wollten noch die Römer aus dem Land draußen haben. Es ist merkwürdig, welch eine Allianz sich bindet in der Abwehr der Auferstehung Jesu. Da verbünden sich traditionell gläubige Leute vielleicht, die aus Tradition gläubig sind, mit ganz anderen Atheisten. Der Pilatus versteht die Welt nicht mehr. Was wollt ihr? Die sagen, ja, wir müssen die Leiche bewachen. Also ich muss denken, der Pilatus, der ja ein Antisemit war, durch und durch und ein Mann der Ironie, der hat ja sicher seine Witze in sich hineingelacht über diese komischen Leute. Jetzt wollen sie da seine Legionäre um ein Grab rumstellen, um eine Leiche bewachen. Selbst wenn die Jünger den Leichnam stehlen würden, malen wir es uns mal aus und würden erzählen, Jesus ist auferstanden, ja sagen sie, probieren Sie es mal, erzählen Sie den Freunden irgendeine Geschichte, Napoleon ist auferstanden. Wer glaubt denn so einen Unsinn? Glaubt doch niemand. Es war ja auch bei der Urchristengemeinde immer so, dass die Begegnungen des Auferstandenen und die Bekräftigung seines Wortes Glauben gewirkt haben, doch nicht allein das Erzählen von Vergangenem. Der Pilatus muss sich ja komisch vorgekommen sein mit dieser ganzen Sache. Aber dann gibt er schließlich diesem Wunsch nach. Er war ja stolz, dass nun seine tüchtigen Soldaten auch von denen geschätzt und anerkannt wurden und schickt sie los und gibt denen noch den Spruch mit und sagt, passt mal schön auf. Und dann setzt er hinzu, so gut ihr könnt. Und über den Satz habe ich nachgedacht. Was steckt denn da dahinter? Wahrscheinlich ist ihm selbst ein Schrecken durch die Glieder gefahren. Meinen Sie an Pilatus, diesem nicht leicht ansprechbaren Mann, diesem überlegenen Zyniker, sei das Gespräch mit Jesus nicht tief unter die Haut gefahren. Jesus mit ihm sprach und sagte, ich bin ein König, aber nicht von dieser Welt. Du hast die Macht nur anvertraut von oben. Er hat das ja alles weggewischt. Aber das ging tiefer. Wo er lächelt und sagt, was ist Wahrheit? Und Jesus sagt, ich bezeuge Wahrheit. Und wie nun die Leute kommen und sagen, Jesus hat davon gesprochen, er werde nach 3 Tagen auferstehen. Er glaubt keinen solchen Unsinn. Spurlos wegschieben. Und er muss denken, wenn eine Sache dran ist, dann ist was dran. So gut er könnt. Und wenn er es nicht könnt, dann wisst, selbst die tollsten Soldaten der damaligen Zeit haben nichts vermocht gegenüber dem, was dann geschieht. Das war Pilatus. Er hat es ja beim Verhör selbst erlebt. Er hat sich ja noch eingebildet, er sei unschuldig, als er seine Hände in Unschuld wusch und wusste, er hat Jesus, den Unschuldigen, zur Hinrichtung freigegeben. Das alles ging an ihm nicht spurlos vorüber. So gut ihr es könnt, bewacht ihn. Und dann geschieht es an jenem Ostermorgen, dass sie nichts vermochten, als der Stein wegfliegt und die Legionäre wehrlos und hilflos am Boden liegen, tritt der auferstandene Jesus aus dem Grab hervor. Ich möchte es Ihnen noch einmal sagen, was wir gestern schon miteinander bedacht haben. Mit der Auferstehung Jesu kommt eine ganz neue Wirklichkeit her. Es ist die Wirklichkeit des neuen Schöpfungstages Gottes, der kommenden Welt. Die ist mit Jesus schon angefangen. Und darum kann man Jesus gar nicht fassen, weil wir noch zu dieser alten Welt des Todes gehören. Aber für uns ist das ganz klar der kommende große Frühlingstag der Ewigkeit. Hat real schon begonnen in der Auferstehung Jesu. Er ist der Erstling und wir werden einmal in dieses Bild Jesu hinein verwandelt. Und wir brauchen uns nicht schrecken lassen von all den schrecklichen Dingen, die noch vor uns stehen mögen. Wir dürfen hindurchgehen, weil der Auferstandene uns hindurchführt. Wir sollten in diesen Tagen viel Osterlieder miteinander singen. Das ist mir anzuschauen, ein rechtes Freudenspiel. Nun soll mir nicht mehr grauen, vor allem, was mir will, entnehmen meinen Mut zusammen dem edlen Gut. das mir durch Jesum Christus lieb erworben ist. Er hat mir da einen Sieg gegeben und ich kann fröhlich hindurchgehen. Ich kann auch all die schweren Leiden, die Sie vielleicht noch mit Ihrem Körper aushalten müssen, fröhlich durchleiden, weil Jesus da ist, der Auferstandene. Das ist Glaubenstrost. Ich freue mich an der Skepsis des Pilatus. Der hat was begriffen. Aber kam nicht zum Glauben. Und es ist eine große Sache, wenn ein Mensch sein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Wir haben ja den Gemeindetag vor uns an Fronleichnam am 6. Juni mit der Losung nicht vergeblich. Und dort wird manche Bibelarbeit gehalten werden über das Wort des Paulus, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der Tote auferweckt. Das ist schlimm, wenn Christen nur mit ihrer eigenen Kraft rechnen. Wenn sie immer wieder denken, das, was sie machen, das ist doch nicht das Entscheidende in unserem Leben. Da kommen sie nie weiter, da kommen sie nur in Sackgassen. Das Entscheidende wird sein, was Jesus, der Auferstandene, in ihrem Leben wirkt. Ob sie ihr Herz ihm öffnen, ihn einziehen lassen und sagen, Jesus, ich möchte dir gehören. So lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben hat. Das ist die neue Kraft der Christen. Darum gibt es eine Neugeburt und ein neues Leben und eine neue Persönlichkeit für Menschen, die dem Auferstandenen glauben. Darum ist das kein Trug, darum ist das keine Lüge. Noch ein drittes. Ich freue mich an der Verleumdung. Und alles drei schlimme Dinge, über die wir uns eigentlich gar nicht freuen können. Ich freue mich am Misstrauen, ich freue mich an der Skepsis, ich freue mich an der Verleumdung. Sie haben Jesus genannt einen Verführer. Übrigens war das später auch den Aposteln begegnet. Paulus schreibt das in 2. Korinther 6, als die Verführer und doch wahrhaftig. Damals haben ja so viele Menschen sich auf die apostolische Predigt bekehrt und sind in Nachfolge Jesu getreten. Und das gab natürlich Unruhe. Und so haben die Leute immer überlegt, was kann denn das sein? Ich habe das interessanterweise in unseren Tagen einmal gehört, als unser Bibelkreis so stark gewachsen ist. Da hat mir ein Vertreter kirchlicher Jugendarbeit, der dagegen war, dass man verkündigt in der Jugendarbeit, sondern bloß eben die übliche politische und soziale Arbeit macht, hat gesagt, das ist ja billig, junge Leute mit der Bibel anzuziehen. Im Grunde ist das, da tut man die jungen Leute auf ein frommes Geleis schieben und nimmt sie aus der Wirklichkeit dieser Welt weg. Du hast sie ja verführt. Da sitzen sie bloß noch da mit frommem Augenaufschlag, falten die Hände und reden Jesus, Jesus, Jesus und alles andere lassen sie draußen vor der Tür. Nein, Verführer. Gott sei Dank ist Jesus einer, der wegführt von all den Wegen des Truges der Religion, auch von dem Weg der Hohepriester und Pharisäer. Ich bin so froh, dass wir nicht mehr den Weg des Gesetzes gelehrt werden, den sie den Menschen verkündigten, wo sie sagten, du musst dich nur immer weiter hineingeben und dich immer nur mehr bemühen und dann wirst du eines Tages das Gesetz immer mehr erfüllen müssen. Nein, hat Paulus gesagt. Du musst Christus, den Auferstandenen, in deinem Leben aufnehmen. Das ist der neue Weg. Macht das weltfremde Leute? Jetzt möchte ich Sie fragen. Wir sollten uns mit einer klaren Sprache diesem bösen Vorwurf entgegentreten und entgegensetzen und sagen, im Gegenteil, das macht uns so irdisch wie überhaupt nichts anderes. Darum können wir auch in aussichtslosen Situationen aushalten. Darum brauchen wir auch im schlimmsten Krebsleiden keine Zirnkali-Pille von Könlechner, weil der Auferstandene da ist. Dann wollen wir diese Erde tragen, solange sie Gott auf uns lässt. Und dann wollen wir unserem Leben treu sein. In den schwierigen Berufsaufgaben, in die uns Gott hineingestellt hat, weil der Auferstandene da ist. Verführer, ja, einer, der uns wegführt. Dass wir unser Vertrauen nur noch auf ihn setzen, auf den Auferstandenen. Und da sagt Paulus, Ich möchte nur noch ihn erkennen. Ihn. Die Kraft seiner Auferstehung. Das hat ihn treu gemacht zum irdischen Dienst. Zur Verpflichtung in den Aufgaben, in die er sich hineingestellt wusste. Es ist wunderbar, dass wir Jesus kennen dürfen. Nicht nur, weil ich ihn bezeuge, sondern weil Sie ihn finden können, wo Sie ihm glauben und sagen, ja Herr, dir will ich gehören, mit meinem ganzen Leben. Und du führst mich auch durch die Nacht dieser Welt. Und es wird nie mehr Nacht sein. Nie mehr. Weil du da bist. So wie Sie es erlebt haben. Ich habe in den letzten Tagen viel gelesen. Ich nehme dann mit einer Vorliebe jene Briefe der gefallenen Soldaten aus Württemberg zur Hand. Da hat so viel Osterbriefe dabei, wie sie das im Bombenhagel und als die Kameraden wegverbluten entdeckt haben. Lassen Sie mir eine andere Geschichte erzählen. Ich war vor Jahren einmal in Nordhessen zu einem Jugendtreffen und 8 Tage später ist der Sohn des Pastors, der mich eingeladen hatte, auf schreckliche Weise ums Leben gekommen. Der Vater kam nach Hause und hörte noch, wie da das Martinshorn tutet und er denkt nichts. Und erst wie um 9:30 Uhr sein Joachim, der 16-Jährige, nicht zu Hause ist, macht er sich auf den Weg. Und er dachte an ein paar Freunde, kommt dort vor dem Dorf an der Unfallstelle vorbei. Dort hat es einen amerikanischen Sportwagen überschlagen gehabt und der Amerikaner saß noch in der Wiese von dem Schock. Ihm hat es nichts ausgemacht. Und er hat da die jungen Kerle vom Freibad in seinem schicken Sportwagen rundgefahren und hat ihnen was vorgemacht. Und als der Joachim im Wagen saß, hat er oben an der Kuppe, als er überholen wollte, nicht mehr die Kurve bekommen und hat es überschlagen. Und dieser Junge war so zugerichtet, dass die Leute sagten, der Vater müsse selber nachschauen. Und er hat seinen Sohn nur noch an der Badehose erkannt. Und wie der Vater das erzählt, das war so grausam. Und dann sagt der Vater, ich musste meinen eigenen Sohn beerdigen. Und da kommen einem all die Worte der Auferstehung Jesu so untragbar, so unglaubwürdig vor. In der Nacht sind das nicht doch nur Träume, wo du dich selbst belügst. Redest du dir das nicht bloß ein? Und sagt, und da war nur ein Trost, wie dieser Joachim, der da mitgeblasen hat als Bläser bei diesem Jugendtreffen, heimgegangen war. Da saß er in der Woche immer am Klavier und hat das Lied gespielt, solange mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Lieb erglühen. Es ist doch etwas Mächtiges, wie Jesus sich an uns sterblichen Menschen bezeugt, als der auferstandene Herr. Ich kann mir Leben nicht mehr anders vorstellen. Ich weiß, dass viele von Ihnen durch so eine grausige Nacht hindurchgehen, die sagen, ich kenne keinen Trost mehr als den auferstandenen Jesus, der mich mit seinem Wort hält und mich fröhlich macht. Amen.